als junge Frau hatte ich keine Lust auf Finanzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir auch zu dem Thema Frauen in Finanzen immer wieder sehen. Und das ist nicht unbedingt der Bereich, der für mich attraktiv war. Ich wollte eigentlich was Gutes tun. Die Vorstellung, dass man mit Geld was Gutes für die Welt tun kann, das war nicht intuitiv für mich. Und das hat sich so nach und nach ergeben.
Herzlich willkommen zu Female Founders, dem Podcast vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Ich bin Christina und hier hört ihr Inspirierendes von GründerInnen und spannenden Gästen aus der Startup-Szene. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und alles, was uns zum Thema Gründung bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Founders. Heute mit einem sehr, sehr spannenden Gast oder auch Gästin, und zwar Dr. Isabelle Canu. Sie ist, glaube ich, sehr, sehr vielen bekannt aus der VC-Welt. Sie hat sehr viele Stationen schon durchlebt und hat tatsächlich neulich auch ein sehr, sehr großes Erfolgserlebnis gefeiert mit ihrem Team. Und zwar das First Closing von dem Green European Tech Fund. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Isabel. Wie geht es dir?
Ja, danke, Christina. Das ist, es ist in der Tat so, wir hatten uns verabredet, dass wir uns sprechen, wenn dieser Meilenstein erreicht ist. Und das ist sozusagen symbolisch miteinander verbunden. Und ich freue mich sehr, dein Gast zu sein.
Sehr schön. Ja, wie ist es gerade bei dir? Hast du Sommerpause, Flaute oder kannst du gar nicht davon reden? Was treibt dich zurzeit um?
Ja, das ist ganz spannend. Ne? Diese Fundraising-Phase ist extrem intensiv. Die ist vor allem psychisch sehr intensiv, weil du die ganze Zeit vor der Frage stehst, schaffe ich das nicht? Und natürlich, weil du voll im finanziellen Risiko bist, ist es auch eine große Sorge, ne? ob man es schafft oder nicht. Und ab dem Moment, wo es geschafft ist, also der Moment ist sehr wenig glamourös, weil das läuft alles mit so Unterschriften und E-Mails. Und ab dem Moment weißt du aber, okay, jetzt steht das Unternehmen, jetzt steht das Vorhaben. Und dann, obwohl man sich das gar nicht vorstellen kann, weil davor schon so viel arbeitet, ist es dann noch mehr, weil natürlich das Fundraising geht noch weiter. Und man muss und möchte auch die ersten Investments machen. Und man hat ein Unternehmen aufzubauen, also mit allem drum und dran. Man hat zwar alles vorbereitet, aber viele der Verträge kannst du ohne Fonds noch nicht oder solltest du nicht machen, weil du nicht weißt. Und dann muss man jetzt auf einmal von der IT zu den Versicherungen, also ganz banale Sachen, aber die muss man auch alles machen. Deswegen von Sommerflaute kann
gar
ich nicht
gar nicht
sprechen.
Die Rede, okay. nee. Aber vielleicht, bevor wir nochmal tiefer einsteigen, vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Startup-Investoren, sage ich mal Arten oder Typen. Und die sind ja extrem wichtig im Startup-Ökosystem, da sie ja finanzielle Mittel bereitstellen und den Startups sozusagen zur Seite stehen, um zu wachsen und erfolgreich zu werden. Was ist für dich so das Kernelement eines VCs, eines Wagniskapitalgebers im Vergleich vielleicht zu Business Angels oder anderen Typen?
Ja, also du bist ja wirklich sofort im Kern vom Geschäft. Also das mit den Business Angels, ich glaube, das ist eine Frage der Phase. Ne? Also im Prinzip ganz oft fängt ein Gründer und eine Gründerin an mit den eigenen Mitteln oder Mitteln von der Familie oder von Freunden oder so, also so wirklich mit dem Bordmittel. Sobald man ein bisschen mehr Geld braucht, sind Business Angels, also das sind Privatpersonen, die investieren aber sehr ähnlich zu der Art, wie wir investieren, nur normalerweise kleinere Beträge. Und dann gibt es verschiedene Typen von Investoren, die sich spezialisieren auf verschiedene Phasen mit unterschiedlichen Beträgen, die sie einbringen können. Und deswegen sind die Venture Capital Fonds sehr spezialisiert auf eine Phase, auf Region oder auf bestimmte Themen. Aber das ist die ganz große Welt, in der ich mich befinde. Und wir haben natürlich für uns selbst eine gewisse Strategie. Und also wir investieren in ganz Europa in Cleantech-Startups. können wir bestimmt nachher nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, was es bedeutet und wie investieren in einer Phase, die man Series A, Series B nennt. Und das ist eigentlich die frühe Wachstumsphase, wenn das Unternehmen schon am Markt Erfolg gezeigt hat, also so Umsätze von ungefähr 1 Million Euro macht und dann wirklich groß expandieren will. Aber es gibt natürlich auch Fonds, die vor uns investieren, zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Umsätze gibt.
Und also mich würde sehr stark interessieren, was hat dich eigentlich dazu inspiriert, in dieses Feld einzusteigen, in die Startup-Finanzierung? Weil wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, du hast internationale Beziehungen studiert an der Sciences Po Paris, da war ich auch mal für ein halbes Jahr tatsächlich. Und vorher hast du Politikwissenschaft noch studiert, ich glaube auch Wirtschaft. Und dann liest sich dein Lebenslauf ja tatsächlich relativ stringent, dass man sieht, okay, Bundeskanzleramt, so politische Institutionen, aber dann auch ganz schnell KfW, Coparion, und so weiter und so fort. Also wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst?
Ja, also du hast schon darauf hingedeutet, das ist ein ziemlich langer Weg. Ich werde nicht alles erzählen, aber was sich so sehr kurios anhört, ne, wenn man sagt, Diplomatie studiert und jetzt Venture Capital Investorin, eigentlich ist es gar nicht so weit voneinander. Ne? Also du baust auch die ganze Zeit Brücken und du versuchst auch immer die Interessen von allen im Board von dem Unternehmen oder im Beirat, also zwischen den Investoren und dem Gründungsteam, eine Einigung zu schaffen. Und die Mittel sind die gleichen, die Techniken oder die Art und Weise, wie man denkt und die Leute zusammenbringt, es ist eigentlich ähnlich. Mein Studium war in der Tat eine Mischung aus Politikwissenschaft, aber vor allem Jura und Wirtschaft. Und diese Dreiergespann hat mich tatsächlich immer wieder verfolgt, ne, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Als junge Frau hatte ich keine Lust auf Finanzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir auch zu dem Thema Frauen in Finanzen immer wieder sehen. Und das ist nicht unbedingt der Bereich, der für mich attraktiv war. Ich wollte eigentlich was Gutes tun. Damals war so vielleicht Vereinte Nationen oder EU. Also das war so die Ideen. Und die Vorstellung, dass man mit Geld was Gutes für die Welt tun kann, das war nicht intuitiv für mich. Und das hat sich so nach und nach ergeben. Mein erster Kontaktpunkt mit den Startups war, als ich für eine Gesellschaft gearbeitet habe, die für die neuen Länder aktiv war und ausländische Investoren gesucht hat. Da habe ich für 3 amerikanische Biotech-Firmen gearbeitet, kostenlos, auf Kosten der neuen Bundesländer. Und ich habe diese 3 Unternehmen geholfen, Startups in Berlin und Brandenburg aufzustellen. Und ich war sozusagen wie die erste Mitarbeiterin. Es war eine sehr unternehmerische Aufgabe, obwohl ich nicht also Unternehmerin selbst war, aber ich musste alles tun. Ne? Und das fand ich sehr, sehr schön. Dieser Optimismus, dieses Unternehmerische, dieses, wir haben was Tolles, also eine Veränderung für die Welt bringt. Und das war damals im Biotech-Bereich, also was anders als das, was ich jetzt tue. Aber auch, also ich habe ein Unternehmen hat sich mit Stammzellen beschäftigt. Das hat mich total fasziniert. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und als mein erstes Kind auf die Welt kam, habe ich gemerkt, okay, dieses ständig in USA sein, um neue Investoren zu finden, das geht nicht. Aber diese Branche interessiert mich und ich bin damals dann gewechselt zu dem Vorgänger vom Hightech Gründerfonds, das hieß die TBG und das war der erste Bundes-Venture Capital Fonds oder Fonds des Bundes. Damals noch mit vielen Denkfehlern und Versuchen, die nicht alle positiv waren. Aber das, was jetzt der Hightech Gründerfonds ist, sozusagen aus den Lessons Learned, ne, von diesem damaligen Fonds. Und gut, dann gab es verschiedene Sachen. Ich meine, ich bin im Kanzleramt gegangen als Entsandte der KfW. Dann war ich in der KfW und habe dann für die KfW nochmal Coparion ausgegründet, also nochmal ein Fonds des Bundes im Anschluss an den Hightech-Gründerfonds. Und mit zunehmendem Alter und Erfahrung habe ich gemerkt, dass ich eigentlich einen der spannendsten Jobs habe. Ja, ich bin immer sozusagen technisch an der Speerspitze von dem, was es gibt. Ich habe mit Leuten zu tun, die wahnsinnig optimistisch in die Zukunft gucken. Und das hebt sich total ab von dem, ja, von der Morosität teilweise der Gesellschaft. Und ich finde, das tut einem wahnsinnig gut, Teil davon zu sein und selbst versuchen, aus sich selbst das Beste rauszuholen, um wirklich dabei zu sein. Und das ist, glaube ich, das, was mir diese Kraft gibt, das zu tun, was ich jetzt tue. Ja, das ist nicht so sehr, also wie gesagt, das war nicht geplant, es war viel Zufall dabei, aber irgendwann doch die feste Überzeugung, okay, ich kann da auch einen kleinen Beitrag leisten. Und wenn ich das kann, dann muss ich das tun. Mhm.
Und somit passt das ja auch, dass ihr jetzt dann diesen Green European Tech Fund aufgelegt habt. Also ein Clean Tech Fund, tatsächlich so mit dem Fokus auf nachhaltige Startups, impact-orientierte Startups. Und du bist dort Partnerin, wenn man so will. Seit 2 Jahren ja offiziell bist du in der Position. Und ihr könnt ja jetzt bald dann auch aktiv werden und die ersten Startups auch in die investieren. Was ist der Kern von eurer Investmentstrategie? Also worauf achtet ihr? Was ist GetFund genau?
Ja, wenn du erlaubst, Christina, mache ich nochmal einen kurzen Exkurs davor. Also das sind tatsächlich, ich arbeite jetzt seit also 25 Jahren im Finanzbereich und ungefähr 12 in der Finanzierung von Startups. Aber parallel dazu hat sich noch ein Zweig bei mir entwickelt, das ist der Bereich Sustainable Finance. Und zwar, als ich im Kanzleramt war, kam es zum ersten Mal die Idee von grünen Darlehen, und damals für die Sanierung von Gebäuden. Und habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, ne, dass das ist die, mehr oder weniger die Geburtsstunde von der breit angelegten Sustainability-Ansatz im Finanzbereich. Und die Idee war natürlich zu definieren, was ist grün, ja, oder was ist ausreichend für eine Sanierung. Aber sagen wir mal intellektueller oder war es die Frage, wie mische ich nicht finanzielle Aspekte in einem Finanzprodukt hinein. Ne? Und dieses Thema haben wir immer noch. Du musst, egal ob in den Darlehen oder für Beteiligungskapital, so wie ich das jetzt mache, aber du musst immer zusätzlich zu einer reinen finanziellen Sichtweise bei deinen Anlagenobjekten, also bei deinen Kunden, sei es Privathaushalte, sei es KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen oder auch Kommunen oder eben Startups, du musst immer noch zusätzlich, obwohl du der Finanzier bist, und eigentlich könnte man denken, die Leute interessieren sich nur für Finanzen. Nein, die wollen jetzt obendrauf noch was wissen, ja, weil sie mit diesem Geld etwas bezwecken wollen. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Ja, und das tun eben nicht so viele. Und ich habe es ja, also wie gesagt, im Kanzleramt gemacht, dann in der KfW habe ich ein ganz großes Portfolio verwaltet. Und da ging es auch darum, das zu transformieren Richtung grünere Darlehen oder grüne Darlehen. Und dann, als ich Coparion aufgebaut habe, hat die Europäische Investitionsbank, die bei uns investiert war, sich gewünscht, dass wir eine ESG Due Diligence, also dass wir die Punkte Environmental, Social and Governance in den Startups untersuchen, was wir dann auch gemacht haben als eine der allerersten Fonds. Und dieses Thema hat mich immer mehr gepackt. Ne? Ich habe mich immer mehr damit auseinandergesetzt. Und das Thema Nachhaltigkeit heißt, wir wollen unsere Bedürfnisse erfüllen, aber auch den aufkommenden Generationen die Möglichkeit geben, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und eigentlich muss man sich wirklich überlegen, wenn man diese Definition nimmt, das ist die Definition der Vereinten Nationen, dann müssten alle Geldflüsse in diese Richtung gehen. Es kann nicht sein, dass man mit Geld arbeitet und nicht in diese Richtung gehen möchte. Das ist für mich total klar. Also es ist wie, auf einmal war mir selbstverständlich, in diese Richtung muss die Welt gehen oder wir müssen mehr Allokation von Kapital in diese Richtung verhelfen. Und das ist natürlich nicht trivial, ja, und das ist auch, das kostet sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Aber was mich motiviert hat, ist zu sehen, okay, ich habe Erfahrung in beiden Bereichen. Das heißt, ich bin sehr glaubwürdig, wenn ich das jetzt vertrete. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß auch, was es bedeutet, sowohl juristisch als auch finanziell, als auch politisch, ja. Da kommen wir wieder zu dem Ding. Dann mache ich das jetzt. Und da ist tatsächlich noch sehr viel zu gestalten. über diese Messung von dem positiven Impact von einem Investment. Und das ist für mich die Kirsche auf dem Kuchen. Ne? Das ist das, was mir richtig Spaß macht auf der Meta-Ebene. Und natürlich ist es toll, wenn man Investments findet, wo man dieses Know-how auch einbringen kann, ne, und den Unternehmern und Unternehmerinnen zeigen kann, okay, wenn du das und so machst, dann hast du noch einen besseren positiven Impact auf die Umwelt. Also das ist der kurze Exkurs. Aber da, zum GetFonds zurückzukommen, also wir sind ein Venture-Capital-Fonds und wir investieren in Startups, die sowohl ein exponentielles Wachstum aufweisen können, also wo die Chancen den Risiken hoffentlich übertreffen und die, wo wir einen starken positiven Umweltimpact nachweisen können. Das ist so die Headline sozusagen von dem, was wir machen. Also Green, also GET steht für Green European Tech, also grün europäisch und natürlich sehr große Tech, weil wir müssen physikalische Probleme lösen, ne? Und das geht meistens mit technischem Fortschritt.
Okay, und wenn du sagst, also ökologisch ist auf jeden Fall der Aspekt, der für euch wahrscheinlich am wichtigsten ist jetzt von der Nachhaltigkeitsbetrachtung, bezieht sich das dann auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Umweltschutz? Also gibt es da bestimmte Kriterien und sagt ihr, da seid ihr relativ offen?
Also wir arbeiten mit einem Werkzeug, das die Triple Top Line heißt, weil wir überzeugt sind, dass die Dimensionen Ökonomie, Ökologie und soziale Gerechtigkeit im Dreiklang stehen und dass sie sich gegenseitig befeuern. Das heißt, unseren Investoren gegenüber sagen wir ganz klar, dass wir einen Umweltbeitrag haben und da kann es sein, tatsächlich fürs Klima, für die Biodiversität, Wasser oder Abfallreduktion. Ne? Das ist, also da sind wir tatsächlich ziemlich breit aufgestellt. Aber wir sagen immer, es darf auf gar keinen Fall zulasten von der sozialen Gerechtigkeit und zwar auch weltweit gesehen. Ne? Also ein Fall, wo du sagst, du weißt, dass es eine Menschenrechtsverletzung in der Erstellung von einem Produkt, der aber für die erneuerbaren Energien benutzt wird, das wäre für uns kein Geschäftsmodell.
Mhm.
Ne?
Okay. Da kann man jetzt natürlich verschiedene Fässer aufmachen. Das will ich jetzt nicht, wenn man zum Beispiel an den Abbau von Lithium oder Kobalt denkt.
Ja, natürlich, das ist alles schwierig. Also die Lieferketten sind eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Ganz lang haben wir uns darum nicht gekümmert. Ja, wir haben uns gedacht, also wenn du nur dein Unternehmen hier in Deutschland anschaust, dann kannst du sagen, bei mir ist alles okay. Aber wenn du Vorprodukte hast, ist es sehr komplex. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt eine höhere Transparenzanforderungen an die Lieferketten haben. Weil in der Tat, da verstecken sich ganz viele der Themen. Ja, aber es ist vielleicht ein...
Vielleicht für einen anderen Podcast, genau. Okay, super. Und für Startups wird es ja auch immer zunehmend wichtiger. Also das erlebe ich, wenn ich mit GründerInnen rede. Die haben auch gewisse Erwartungen an ihre InvestorInnen. Also es sind ja auch nicht nur, ich will das Geld, sondern ich will vielleicht noch ein Netzwerk oder gute Tipps und wie auch immer. Was können denn potenziell Startups von euch als Team erwarten, wenn ihr Investoren werdet?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage und ich konnte jahrelang dieses Thema Smart Money überhaupt nicht hören, weil
stimmt, so wurde es gelabelt, ja.
Ja, es wurde so gelabelt und du fragst dich wirklich, was ist daran smart? Na, vor allem wenn du dann in bestimmten Beiräten da sitzt und du denkst dich, okay, das ist smart. Naja, also das Wort hat mich schon immer sehr gestört. Und dennoch ist es wahnsinnig wichtig. Also das Erste ist natürlich das Geld und das darf man nicht unterschätzen, weil du musst genau wissen als Gründer oder Gründerin, was ist das für ein Investor? Wie lang kann er mit mir mitgehen? Kann er nur eine Runde machen oder der kann bei der nächsten nicht dabei sein? Das ist immer schwierig, weil die erste Frage von den Investoren der nächsten Runde ist, was machen deine Bestandsinvestoren, wenn sie gar nicht können, weil sie einfach kein Geld mehr haben, ist es schon mal eine Belastung. Also das will ich nur sagen, weil es hört sich immer so, so zweitrangig an. Also die finanziellen Kapazitäten von einem Investor sind tatsächlich ausschlaggebend. Was auch ausschlaggebend ist, und das ist, glaube ich, aus den, wir haben eine schöne Übung gemacht mit meinen Partnern zu dem Thema, was haben wir gelernt aus den letzten 15 Jahren Investments, ne? Und da kamen wir zu eine der Sache war in der Tat dieses Auseinanderdriften der Interessen im Beirat vom Unternehmen kann ein Unternehmen einfach zerstören, ja? Es ist ganz wichtig, dass das Management und die Investoren an einem Strang ziehen, und zwar immer. Es kann Konflikte geben, aber wenn das grundsätzliche Ziel das gleiche ist, hat man schon mal eine gute Basis. Und da sind wir, glaube ich, sehr erfahren da drin, ne? Also diese Rolle zu spielen als Lead-Investor oder als Co-Lead-Investor im Beirat eine moderierende Rolle zu spielen. Ja. Das ist, glaube ich, das können wir auch nachweisen. Das nächste ist in der Tat für die Startups in unserer Branche ist dieses Thema ESG und Impact ganz oft intuitiv, ja, aber regulatorisch nicht richtig aufgegleist. Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten 2 Jahren werden diese Fragen in den normalen Pitch-Decks Standard werden, ne? Also sowohl das Thema ESG. Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, also ESG habe ich vorher schon gesagt, es ist Environmental, Social and Governance. Das ist aber eine Risikosichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also ich analysiere mein Unternehmen jetzt und in der Vergangenheit und gucke mir einige Faktoren an und beschreibe, was ich jetzt habe. Und natürlich ist es so, dass jetzt aufgrund des Druck der Regulatorik aus der EU, die meisten Investoren wollen und müssen darauf achten. Und wenn sie darauf achten sollen, ist es natürlich sehr günstig, wenn die Startups von Anfang an das darstellen in ihren Pitch-Decks. Also da können wir sehr gut helfen, das gut zu strukturieren. Und das Zweite, und das ist die positive Sicht auf die Nachhaltigkeit, also diese Impact-Seite, ne, das darzustellen ist für alle eine Herausforderung. Und da sind wir, glaube ich, mit der Triple Top Line, die ich gerade vorhin erwähnte, sehr gut aufgestellt. Was wir machen, ist, wir analysieren tatsächlich mit dem Management, was sind die treibenden Faktoren für die Nachhaltigkeit. Ja? Und aus diesen Faktoren entwickeln wir eine Nachhaltigkeitsagenda und auch Kennzahlen, also in unserem Jargon KPIs, die wir dann analysieren über die Zeit. Ja? Und damit sind wir natürlich eine große Unterstützung, weil es für die nächste Finanzierungsrunde oder auch für den Exit sind es Sachen, die tatsächlich einen Mehrwert bringen.
Mhm. Und du sagst, glaube ich, auch eingangs investiert so ab Series A. Was heißt das in Ticketgröße? Ja. Also welche Beträge kommen für euch so in Frage von bis?
Ja, so 3 bis 8 Millionen.
Mhm. Und habt ihr eine gewisse Vorstellung, wann ein Exit erreicht werden sollte?
Ja, innerhalb der Fondslaufzeit. Ne? Das ist natürlich wichtig, dass wir am Ende, wenn wir den Fonds schließen müssen, dass wir dann auch keine Unternehmen mehr im Portfolio haben. Und das ist die größte Herausforderung eigentlich für die Fondsmanager.
Und steht das schon fest? Also wie lange der Fonds läuft?
Ja, das
läuft?
Sind die Venture Capital Fonds, die haben alle eine oder fast alle eine Fondslaufzeit von 10 Jahren mit der Möglichkeit, zweimal um ein Jahr zu verlängern. Mhm. Das heißt maximal 12 Jahre.
Okay. Und wahrscheinlich sucht ihr ungefähr so nach 10 Startups dann? Oder?
Na, 15 bis 20, okay. Je nach Fondsgröße. Okay. Ja. Also du brauchst eine gewisse Diversität, damit du das Risiko auch entsprechend streust.
Ja, Ausfallwahrscheinlichkeit, genau. Ja, ist ja relativ hoch.
Ja, genau.
Okay. Und aus deiner Erfahrung der vielen Jahre der Startup-Finanzierung, hast du irgendwelche bestimmten Red Flags, wo du sagst, okay, das Team und das Topic fand ich jetzt super, Produkt auch, aber da hat sich irgendwie was gezeigt, wo ich denke, nee, da sollten wir vielleicht doch nicht investieren. Hast du da irgendwie abstrakt diese roten Flaggen?
Ja, also ich habe viele rote Flaggen natürlich. Also ich habe vorhin erzählt, diese ESG-Analyse, ne? Und da haben wir ganz klare Red Flags. Also wenn irgendwas so ist, dass wir das auch nicht verändern können, ja, dort, dann ist es ein Red Flag. Das ist dann, was wir ESG non-compliant nennen. Und das ist für uns also absolut ein Stopp. Ja. Passiert aber in dem Segment, in dem wir arbeiten, nicht, ja, muss man sagen. Aber generell, wenn du die gesamte Startups-Landschaft anschaut, da passiert es. Ja. Das Zweite ist natürlich, weil wir ein doppeltes Versprechen haben gegenüber unseren Investoren von Rendite und Impact. Wenn wir merken, dass der Impact nicht nachweisbar ist, dann ist es eine gute Intention. Aber also Impact ist ja Intention plus Messung. Mhm. Wenn wir nicht messen können oder wenn die Intention auch zu niedrig ist für uns, dann machen wir das auch nicht. Aber was viel ausschlaggebender ist natürlich, ist das Geschäftsmodell das Richtige, ne? Und das ist so eine Kombination von natürlich Produkt, Verkaufsstrategie, Technologie dahinter, Team, alles, aber auch, wo stehen wir, wann und können wir dann das Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch verkaufen. Ja? Und nicht erst in 15 oder 20 Jahren, weil das sind für uns Sachen, die dann sind wir, wenn wir verkaufen müssen, an einem Stand, wo wir wahrscheinlich einen Verlust machen und das können wir nicht, uns nicht leisten gegenüber unseren Investoren. Und das ist, wird manchmal missverstanden. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen gebraucht, ne, um zu verstehen. Und deswegen bei allen, wenn ich junge Leute einarbeite, bei uns intern, aber auch bei dem, zum Beispiel bei dem CPEA, ne, diese Fortbildungskurs von der TU München mit dem BVK. Die Frage, wenn du nach 10 Jahren ein Unternehmen anschaust, was insolvent ist oder ein Unternehmen, was du noch im Portfolio hast, aber wo du weißt, ich krieg das nicht, das hat ähnlichen Wert für einen Fondsmanager. Ne? Das ist wirklich schwierig. Und deswegen können wir uns solche Wetten nicht leisten. Und deswegen ist bei uns diese Fokussierung auf, was ist das Geschäftsmodell und wo stehen wir, wenn wir verkaufen müssen, der Kern von unserer Analyse. Und da gibt es natürlich viele Red Flags. Ne? Alles, was so projektähnliche große Anlagen, wo du weißt, du hast ganz, ganz lange Zeit, um so eine Anlage zu bauen und dann musst du eine zweite Anlage bauen, weil du musst nachweisen, dass es nicht nur einmal war, sondern mehrfach und dann musst du das noch skalieren. Das dauert aus unserer Sicht zu lang für das Geschäftsmodell, was wir haben. Und deswegen, obwohl es sehr wichtig ist und man dafür unbedingt eine Finanzierung finden muss, das ist aber nicht Venture. Ne? Und da du weißt ja, ich bin auch sehr engagiert zu dem Thema und ich möchte auch, dass wir ein neues Finanzierungstypus finden für diese Art von Projekten. Aber das wird nicht das, was wir mit dem GetFund machen.
Okay. Nochmal vielleicht einen Blick zurück auf die vielen letzten Jahre. Hattest du so ein paar Highlights, wo du gerne drauf zurückblickst und denkst, ja, das war toll, weil es ist natürlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden, in einem Fonds zu arbeiten, einen aufzulegen. Sind, glaube ich, nicht unbedingt 9-to-5-Arbeitsstunden. Aber was waren so vielleicht deine Highlights, wenn du zurückblickst?
Also erstmal, ich habe Menschen auf diesem Weg kennengelernt, die wirklich wahnsinnig inspirierend sind. Ne? Also das ist, die immer dran glauben, die immer kämpfen. Und also ich hatte jetzt auch 2 harte Jahre. Ne? Die Zeit, wo du wirklich nicht weißt, schaffe ich das, den Fonds zu raisen, ja oder nein. Und in den ganz schwierigen Momenten habe ich ganz viel an 2 meiner Gründer, also eine Gründerin und einen Gründer, die so zielstrebig und auch wenn es ganz schlimm ausgesehen haben, immer nie den Optimismus verloren haben. Und da habe ich mir gedacht, wenn sie das können, kannst du es auch. Und das hat mich immer wieder so rausgeholt aus meinem leicht Depri-Schleife. Das ist das eine. Also das ist wirklich, ich habe ein Umfeld von Menschen um mich herum, die wirklich toll sind. Ich habe natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, ne? Also unter Investorinnen, aber auch unter Investoren. Es sind wirklich sehr viele Leute, mit denen ich mich sehr, sehr gerne austausche und die auch genau wissen, was man macht und die sich auch gegenseitig doch sehr unterstützen. Und das ist auch sehr schön, in so einer Branche zu sein, wo man sich kennt und auch sich gut austauschen kann. Was ich auch toll finde als Highlight der letzten Jahre, ist, dass diese Themen, die mir so am Herzen liegen, die waren noch vor einigen Jahren etwas für die Freaks. Ja? Also da hast du wirklich gedacht, die sind diese Öko-Träumer oder so. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ja? Ich meine, jetzt die letzten 3-4 Jahre sind ein paar der coolen Leute dazugekommen. Und jetzt ist das Thema en vogue. Ob es en vogue sein muss oder nicht, ist egal. Es geht auch rauf und ab. Aber das ist, wir haben es geschafft, dass das Thema ein Thema ist. Und das ist schon mal sehr viel wert. Ja. Und zum Thema Frauen muss man sagen, also es gab natürlich viele traurige Momente, aber insgesamt, wenn man vergleicht die Szene, sagen wir mal vor 20 Jahren oder 25 Jahren und jetzt, kann man sagen, wir haben jetzt doch eine Menge Partnerinnen, ja, und ein Umfeld, wo jüngere Frauen doch viele Role Model oder wie man auch immer das nennt, aber Frauen, mit denen sie sich unterhalten können, wie hast du das geschafft dahin? Also das war damals nicht der Fall. Und das ist schon toll. Und natürlich, ich bin total glücklich, dass wir die Marjut Falkstedt haben als CEO von dem Europäischen Investitionsfonds. Ich meine, die ist die größte Fondsmanagerin jetzt im VC in Europa oder Fund of Fund ist das, aber ist trotzdem, und das macht was aus. Ne? Also das ist, jetzt kann man sich unter jemand, der in dieser Branche arbeitet, auch eine Frau vorstellen oder muss man sich vorstellen, weil es eben auch sie unter anderem gibt. Und das ist schon toll.
Wo du schon erwähnt hast, Thema Diversität in der Investment-VC-Branche, hast du denn irgendwie Sachen erlebt, wo du denkst, ja, das war jetzt irgendwie aufgrund der Geschlechterrolle und vielleicht bestimmten Vorstellungen und Mustern und Normen, die vor allem Männer gegenüber Frauen haben? Hast du irgendwas wahrgenommen in deiner Rolle als Investorin in der Branche, was du dir anders gewünscht hättest?
Also ja, aber das muss man vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Also was die Untersuchungen die im Harvard Business Review veröffentlicht sind, zeigen und auch andere, also viele Studien zeigen, ist, dass ein diverses Team entscheidet besser und hat eine höhere Rendite als ein nicht diverses Team. Und die Diversität muss man da, glaube ich, sehr breit definieren. Ne? Also das ist nicht nur eine Gender-Diversität, sondern Diversität von Hintergründen, von beruflichen Erfahrungen, möglicherweise auch von Herkunft und so weiter. Also, und dann kann man zeigen über die Zeit, dass diese Partnerteams bessere Ergebnisse haben als einheitlichere Partnerteams. Das leuchtet auch total ein. Ne? Ich meine, unser Job ist es, Risiko zu analysieren. Ne? Und natürlich haben wir je nach Erfahrung unterschiedliche Sichtweise auf ein Risiko. Und deswegen, das hat mich immer so gestört. Ich habe mir immer gedacht, warum ist es so? Warum haben wir so wenig Diversität, obwohl wir im Kern von unserem Geschäft so wichtig wäre, divers auf ein Thema zu gucken. Das konnte ich mir intellektuell nie erklären. Ja? Und die Zahlen belegen das. Und das ändert sich, das ist total schön. Es ist auch total wichtig. Was aber die Wissenschaft auch darstellt, das ist auch eine sehr interessante Studie, die im Harvard Business Review veröffentlicht wurde über Schweden, also auch ein Land, wo wir davon ausgehen, ne, die sind da weiter als wir. Und trotzdem ist es so, dass Investorinnen tendenziell den Bias von Männern auch übernehmen, wenn sie in der Position sind. Das finde ich total erschreckend. Mhm. Ja. Also ich muss mich wirklich jedes Mal fragen, bin ich jetzt im Bias oder nicht? Ja? Oder was mache ich gerade? Stelle ich auch so Fragen, wie Männer stellen würden. Also die Analyse, die sie da machen, ist, dass die Finanzier rhetorisch stereotypisch agieren. Das heißt, Entrepreneurship wird als männliche Eigenschaft empfunden. Und das ist, und egal ob eben von Männern oder von Frauen. Und da muss was passieren. Ne? Das ist wirklich schlimm. Und es gibt auch, wir haben ein paar so tolle Coaches zu dem Thema in Deutschland. Und ich finde es immer wieder faszinierend, obwohl ich mich damit selbst sehr beschäftige. Die finden immer einen Moment, wo ich mir denke, oh, da haben sie einen wunden Punkt. Mhm. Also da bin ich wahrscheinlich tatsächlich auch biased. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diese Trainings auch regelmäßig zu machen, auch in den Fonds, ja, damit alle sich klar machen, bin ich gerecht in meiner Analyse? Ja? Und das sind wir bestimmt alle nicht. Das ist auch viel Sympathie. Aber wenn man sich dessen zumindest bewusst ist, dann ist man schon mal einen Schritt vorwärts.
Ja, ja. Genau, diese unbewussten Denkmuster haben wir ja alle in allen Lebenslagen, wir alle Menschen. Wir können uns da leider nicht von frei machen, aber sich das erstmal bewusst zu werden, dass es das gibt, das ist wahrscheinlich schon mal der erste Schritt.
Und das habe ich tatsächlich, weil das deine Frage war, hast du es erlebt, das habe ich so oft erlebt. Ja. Ja. Also eine Frau, die vielleicht ein bisschen mehr Risiko, also bereit war, mehr Risiko einzugehen, ja, das war gleich, ja, die kann es nicht richtig einschätzen. Mhm. Ne? Bei dem Mann wird es als unternehmerisch tendenziell interpretiert und bei ihr so, kann sie das überhaupt einschätzen und so. Das ist schlimm. Ja, ja. Ja. Aber ich hatte so viele Diskussionen darüber, ja, wie muss man gegensteuern, kann man gegensteuern? Also das ist auch die Diskussion, viele der Investoren sagen, wir nehmen ja die Businesspläne von den Unternehmen, ja, und machen dann unser eigenes Modell, wo wir natürlich ganz viel runtergehen, ne, in den Annahmen, damit es etwas realistischer ist. Und da hatte mal ein Business Angel auf der Bühne erzählt, ja, das müssen die Frauen dann auch tun. Mhm. Und da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, warum müssen sie das tun? Vielleicht ist es, wenn wir sowieso bei den normalen Businessplänen nehmen wir die Hälfte davon, sagen wir mal irgendeine Zahl, ja. Ne? Dann könnten wir doch bei den Frauen davon ausgehen, dass es entweder realistisch ist oder dass wir vielleicht ein bisschen was drauflegen müssen, wenn wir schon wissen, dass sie zu vorsichtig sind. Das müssen sie nicht machen. Ne? Und ich halte auch von dieser Rolle spielen, also wenn sich die Frau mit diesen Zahlen, die zu bullisch sind, nicht wohlfühlt, dann wird sie insgesamt unglaubwürdig. Mhm. Das soll sie nicht tun. Ja? Aber als Investor musst du, das ist unser Job zu analysieren, wie realistisch ist das. Ne? Aber so, es wird in einer Richtung gemacht, in der anderen Richtung eben nicht.
Ja.
Und warum, kann dir keiner beantworten. Mhm. Ich habe diese Frage schon so oft gestellt, macht keiner. Mhm. Ja, dann ist es nicht unternehmerisch genug. Nein, das ist nicht so. Das ist vielleicht, weil diese Frau nicht enttäuschen will ja? und einfach für sich
realistischeren Blick hat.
Realistischer vielleicht. Sein möchte.
Ja, ja. Und du hast es ja schon angesprochen, es gibt immer noch tatsächlich auch sehr wenig Investorinnen in der Startup-Welt. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wo wir prozentual liegen. Vielleicht unter 10%, vielleicht noch weniger.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Vielleicht unter 5, ich weiß es nicht. Aber es tatsächlich drängen ja immer mehr Investmentmanagerinnen auch irgendwie in die Branche. Würdest du ihnen oder könntest du ihnen irgendwelche Tipps geben für Leute, die sagen jetzt nach dem Studium, ich will jetzt kein Startup gründen, aber ich will in die VC-Welt einsteigen. Hast du irgendwelche Hinweise für diese Person?
Ja, also erstens kann ich Sie nur beglückwünschen, weil ich habe vorhin erzählt, ne, also es ist wirklich eine der spannendsten Aufgaben im Finanzbereich. Und da hätte vielleicht unsere mühsame Arbeit an den Universitäten irgendwie eine Auswirkung gehabt, dass Venture Capital nicht als Heuschreckenjob gesehen wird, sondern als tatsächlich super spannende, gestalterische Aufgabe im Innovationsbereich, also da, wo so viel passiert, wo es pulsiert, also besser, finde ich, geht wirklich nicht. Ja. Das Zweite ist, man muss sich klar machen, dass der Weg hart ist, ja? Und vielleicht muss man sich auch Druck nehmen, dass es gibt nicht nur einen Weg für eine Karriere in Venture Capital. Ganz ursprünglich in USA waren es eigentlich Gründer, die dann erfolgreich verkauft haben und dann Fonds gegründet haben. In Europa hat sich sehr, sehr schnell etwas, also eine Karriere herauskristallisiert, die so ein bisschen wie die Beratungskarriere ist. Ne? Du steigst als Analyst ein, wirst du Associate, dann irgendwann Investment Manager, Principal und dann beim nächsten Fonds wirst du Partner. Das sind Leute, also da hat man relativ wenig von auswärts gesehen und das muss überhaupt nicht so sein. Ja? Also ich glaube, das Schöne an dem Job ist, dass man eben diese Diversität der Erfahrung auch sehr gut integrieren kann. Vielleicht dauert es ein bisschen länger dann, aber ja, und es ist also ja, das, also finde ich nicht schlimm. Ich glaube, diesen Stress muss man sich, also von diesem Stress muss man sich befreien, weil es bringt nichts. Was sicherlich sehr gut ist, ist jemand zu suchen als Mentor oder Mentorin. Ja, ich glaube, dass das wahnsinnig viel hilft, weil sehr viel mit man kommt sehr oft an Momenten, wo man Entscheidungen treffen muss und das ist gut, wenn man einen Sparring-Partner hat. Man sollte auch sehr früh schon anfangen, ein Netzwerk aufzubauen. Dieses Geschäft ist wahnsinnig analog. Das heißt, es läuft nur über wer kennt wen, der wen kennt, ja. Und auch die Deals, die machen immer Leute, die gerne zusammenarbeiten, können sich mitnehmen auf einen Deal, ja. Und deswegen ist das total wichtig. Das nächste ist, es ist ausschlaggebend, dass man an einem eigenen Track Record arbeitet. Ja, und da war ich sehr schlecht, aber das kann ich auf jeden Fall mitgeben, dass man nicht alle möglichen anderen Aufgaben macht und denkt, das wird auch berücksichtigt später, sondern es ist ganz wichtig, dass man, weil daran wird man gemessen, ob man sagen kann, an dem Deal war ich beteiligt, in der und der Form und die Performance von dem Deal wird mir zugeschrieben. Das wird sehr oft machen die Frauen in den Fonds dann noch Public Relation und sonst was, ne? Und kommen nicht dazu, die Investments auf sich zu verzeichnen.
Verstehe.
Da sind Männer sehr viel fokussierter. Mhm. Ne? Die haben sehr, sehr viel schneller den notwendigen Track Record. Und was mir am allerwichtigsten ist, die sollen nicht versuchen, eine Rolle zu spielen, die sie nicht sind. Ja? Die sollen so sein, wie sie sein wollen. Und weil, wenn man diese Rolle ständig spielt, dann entweder man bricht dran oder man ist unglücklich und man ist nicht authentisch.
Ja.
Das ist nicht das Richtige.
Okay.
Lieber ein bisschen noch länger suchen, in welchem Fonds man sich dann wohlfühlt und mit welchen Leuten. Aber nur eine Rolle spielen, das zahlt sich, glaube ich, nicht aus.
Sehr gut. Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. VCs gäbe es ja nicht ohne Startups und viele Startups nicht ohne VCs. Und so ist es ja leider so, es gibt nicht nur wenig InvestorInnen, sondern auch sehr wenig Gründerinnen. Immer noch. Wir liegen ungefähr bei 20% aktuell in der Startup-Szene. Es gibt mittlerweile eine große Sensibilität für das Thema. Es gibt mittlerweile tatsächlich Woman-only VC-Funds oder auch Preise, die nur für Gründerinnen vergeben werden. Wie ist deine Ansicht dazu? Sollte man Gründerinnen um jeden Preis fördern? Also wie können wir es eigentlich hinkriegen, dass sie eine bessere Unterstützung bekommen, gezielter gefördert werden in dem Sinne, damit noch mehr Frauen gründen? Also braucht es irgendwelche anderen strukturellen, aber auch finanziellen Anreize, um Frauen dazu zu bewegen, in ihren 30ern, wo ja doch viele schon eine gewisse auch Lebensphase haben, wo dann halt Familie eine Rolle spielen kann? Wie siehst du das?
Also wir haben tatsächlich schon Fortschritte gemacht. Ja? Du mit deinem Podcast, wir haben zum Beispiel, also ich habe lange auch mit dem BVK und so gesprochen, es ist so wichtig, dass wir diese Ausbildung, also dass diese jungen Frauen, die in den Fonds sind, die Möglichkeit haben, noch besser ausgebildet zu sein, um dann ihre Position in den Fonds als Analystin so zu verfestigen. Es gibt jetzt diese zwei Stipendien für Frauen, Teilzeitstipendien für Frauen für dieses Programm von der TU München und dem BVK. Das finde ich toll. Wir haben viele Wettbewerbe, wir haben Mentorinnenrunden. Also es gibt wirklich schon einiges. Aber den Kern hast du gerade angesprochen, die Vereinbarkeit von Unternehmertum oder Unternehmerinnentum und Familie ist extrem herausfordernd. Ja, es gab die letzten Jahre ein Papier vom Verband Deutscher Startups, vom BDU, also vom Bundesverband Deutscher Unternehmerinnen und von dem BFB, das ist Verband Freie Berufe, zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum. Und man muss ganz klar sagen, also wenn als Unternehmerin hat man keinen Mutterschutz, als Unternehmerin hat man keine Elternzeit und als Unternehmerin kann man auch nicht alle Kosten, die man hat, für die Betreuung der Kinder absetzen. Und ganz ehrlich, ich meine, wenn du in dem Alter bist, dann fragst du dich, muss ich mir das auch noch antun? Mhm. Ich meine, und das ist, da muss sich die Gesellschaft fragen, was ist es uns wert? Ja? Und ich glaube schon, dass da mehr geht. Ja? Und dass es wichtig wäre, weil es Leute sind, die dann auch Jobs schaffen. Also die schaffen selbst Arbeitsplätze, die schaffen einen unglaublichen Mehrwert, die sind wichtig. Und im Moment ist es nicht im Fokus. Und das wünsche ich mir wirklich. Ich meine, ich habe selbst drei Kinder. Ich habe für mich anders entschieden. Ich habe in der Zeit, wo meine Kinder klein waren, habe ich hauptsächlich geschaut, dass ich super spannende Aufgaben bekomme, aber dass ich diesen unternehmerischen Stress selbst nicht habe. Aha. So, den mache ich jetzt. Ja, so seitdem ich weiß, okay, jetzt sind meine Kinder groß, ich kann mehr Zeit aufwenden und ich werde keinen Mutterschutz mehr brauchen. Ja. Aber de facto ist es so, dass ich relativ schon alt bin, um Unternehmerin zu werden oder geworden zu sein. Das ist das ist mir total bewusst, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe es vorhin erklärt, warum, und ich fühle mich dabei total wohl. Aber das kann nicht der Standard sein. Mhm. Ich meine, die normalerweise gründest, also das Gros der Gründer ist, wie du sagtest, ne, Anfang 30, sagen wir mal. Ich weiß gar nicht, wo der Median ist, aber das muss ungefähr so sein. Und das ist natürlich, deckt sich genau mit dem Alter, wo man auch eine Familie gründen möchte. Und dass es Stress ist, das ist so, ja. Aber wenn man auch noch finanziell so in eine schwierige Situation gebracht wird, also eine doppelte schwierige Situation, braucht man sich eigentlich nicht wirklich wundern.
Warum das so ist, ja. Genau. Okay.
Und das ist, glaube ich, viel ausschlaggebender, weißt du, als noch so ein Förderprogramm hier oder ein Förderprogramm da. Mhm. Die bringen ein bisschen was, aber das ist grundsätzlich gesellschaftliche, das merkst du an solchen Gesetzgebungen.
Mhm. Okay, und dann letzte Frage. Ich würde gerne noch wissen, du bist ja auch in der Jury vom Gründungswettbewerb Digitale Innovation. Da schaust du dir tatsächlich Ideenskizzen an, also wirklich potenzielle Startups, die irgendwann mal wachsen könnten. Aber das sind ja so ganz, ganz konzeptartige Ideen, die da vorgestellt werden. Wie gehst du daran, wenn du dir die durchliest und was du sagst, okay, das ist jetzt preiswürdig, das nicht? Worauf achtest du? Weil das ist ja so eine ganz frühe Phase, wo du eigentlich noch kein Proof of Concept hast in dem Sinne.
Ja, sehr interessante Frage. Ich weiß ja gar nicht, seit wie vielen Jahren ich das schon mache.
Schon etliche,
Schon etliche, genau. Und das ist für mich, ich habe ja erzählt, dass ich meine, ich habe eine wahnsinnige Neugier, ja, die mir auch ständig im Weg steht, weil ich, wenn du dich für alles interessierst, ist es natürlich sehr anstrengend und sehr viel Arbeit. Aber gerade da fasziniert mich das, was Leute aus der Uni heraus sich überlegen, und das ist meistens wirklich die Speerspitze der Forschung. Und das ist sehr schön zu sehen, was könnte kommen. Und das ist auch für mich ein sehr guter Kompass, sozusagen, wenn ich andere Technologien sehe und kann vergleichen mit dem, was ich aus diesem Wettbewerb sehe. Interessant ist, dass ich mich selbst verwirre, weil ich oft die Startups später nochmal sehe und denke mir, das ist aber nicht neu. Aber das waren die, die ich schon vor Jahren gesehen hatte, weißt du so. Also das ist manchmal für mich schwierig. Mhm. Es wäre sehr viel einfacher. Ich würde mich konzentrieren nur auf Startups, die in der Phase sind, in der wir investieren. Ja. Aber davon halte ich tatsächlich nichts. Ich glaube, wir müssen schon im Pre-Seed-Bereich gucken, was könnte kommen. Mhm. Und manche entwickeln sich auch sehr, sehr schnell. Deswegen ist es gut, sehr früh dran zu sein. Und das ist, also ich freue mich immer, wenn ich sehe, okay, das hatten wir vor 2 Jahren im Wettbewerb und die sind jetzt, meistens gewinnen sind dann noch weitere Preise. Ne? Das ist also die wir auszeichnen, die haben eigentlich, sind auf einem sehr guten Pfad, meistens nochmal was anderes, oder?
Absolut.
Ihr habt hier Statistiken darüber.
Ja, die Jury hat immer ein sehr gutes Händchen. Also es sind tatsächlich sehr, sehr gute Startups, die da
Preisträger sind. Genau, und ich mache das so, wir haben ja für uns einen Kriterienkatalog entwickelt, wie wir für die Analyse der Pitches, die wir im Fonds besprechen. Also wir besprechen jede Woche 5 alle und wir schauen uns die alle an und bewerten die alle und dann gucken wir, das ist auch so ein Weg, vielleicht ein bisschen Bias auszusortieren. Und ich habe diese Liste angepasst an den Wettbewerb. Das heißt, ich habe natürlich, ich gucke mir die Zahlen nicht an, die gibt's ja zu dem Zeitpunkt nicht, aber dafür andere Sachen. Und natürlich auch sehr viel im Bereich, ja, was ist der innovative Kern, das gewichte ich noch viel mehr. Mhm. Und so arbeite ich mich durch das Ganze. Ja. Und ich habe tatsächlich einen leichten Bias Richtung, was mehr Tech hat, hat bei mir meistens mehr Punkte als das, was so ein Marketplace ist oder so. Ja. Das, was manchmal auch noch dabei ist. Aber die Teams sind meistens wirklich sehr spannend und die Skizzen sind ein bisschen lang zu lesen, aber meistens deine Kollegen bereiten das ganz gut vor und das macht wirklich immer Spaß. Auch die Jury-Sitzung ist immer ein ganz toller Austausch und auch das ist Netzwerk. Ne? Mhm. Das ist also wirklich eine Sache, die ich sehr gerne mache, solange ich mir den Tag frei machen kannst.
Super, super. Da sind wir auch sehr froh, dass du dabei bist und die Jury auf jeden Fall mit deiner Erfahrung bereicherst. Und jetzt aber wirklich allerletzte Frage. Die stellen wir gerne VCs, weil wir wissen mittlerweile, auch also hören wir oft, die Startups, die eigentlich sagen, ich will ja gar kein VC-Funding, ich kann das alles bootstrapped, umsatzfinanziert selbst machen, auf die fahren dann die besten VCs dann doch irgendwie ab und wollen sie doch noch gewinnen als Case. Wie siehst du das? Hast du da schon solche Startups kennengelernt, die gesagt haben, partout, nee, ich will keinen VC-Fund bei mir haben, aber du hast sie doch noch überzeugt?
Also das sind 2 Themen in einem. Ne? Also dieses Bootstrapped und weit kommen, das beeindruckt mich tatsächlich also immer wahnsinnig. Also es gibt Leute, die schaffen so viel aus den eigenen Mitteln, das, und natürlich, also wer das schafft und dann sagt, okay, ich komme zu einem VC, weil ich jetzt merke, wenn ich wirklich eine exponentielles Wachstum möchte, brauche ich mehr Geld. Da fahren tatsächlich alle drauf ab, weil da merkst du, okay, die Leute können aushalten, die können sehr viel erreichen, die haben schon viel erreicht. Das ist toll. Was du meinst, ist aber, glaube ich, ein etwas anders gelagertes Thema. Und das hatte ich, als ich bei Coparion war. Es war so ein öffentlicher Fonds und dann kam ich ganz oft auf Veranstaltungen und dann haben mich Leute zur Seite genommen und haben gesagt, ja, da dürfte ich mit Ihnen mal kurz reden, weil Sie gehören ja zu den Guten, ne? Die als öffentlicher Fonds, da wollen Sie bestimmt keinen Exit. Also ja, nee, leider nicht. Also wenn ich gehöre auf jeden Fall zu den Guten, aber auch wir brauchen den Exit, weil sonst passt unser Geschäftsmodell einfach nicht. Und das ist bei vielen Gründern intuitiv nicht drin. Ne? Also sie verstehen nicht, warum der Exit der Kern eigentlich unseres Geschäfts ist. Und das Und dann habe ich immer die Frage gestellt, es ist, also man muss sich entscheiden über das Unternehmen, was man gründet. Und nicht jedes Unternehmen muss ein Startup sein mit diesem Wachstum. Ja, man kann ein Unternehmen gründen und langsamer wachsen oder auch schnell wachsen, wo man Eigentümer bleibt, wo man bis zur Rente sein Unternehmen hat. Und wenn das das Modell ist, was die Leute wollen, sollen sie das machen. Was sie aber auch auf jeden Fall machen sollten, ist dann nicht ihre Zeit und die Zeit von Beteiligungskapitalgeber zu verplempern, weil man aneinander vorbeiredet. Ja. Ja. Und das ist ganz oft, redet man tatsächlich komplett aneinander vorbei und danach merkt man das. Und ich versuche jetzt sehr früh, wenn ich merke, dass die Diskussion in diese Richtung geht, dann stelle ich die Frage ganz plump. Mhm. Sage ich, ja, es gibt so diese zwei Typen von Unternehmen und es ist völlig in Ordnung. Aber wenn Sie das wollen, dann sind wir hier, dann sind wir die Falschen. Mhm. Und viele freuen sich auch über diese klare Aussage. Ja. Also das Wort Startup wird auch sehr oft falsch verwendet und deswegen jeder, der ein Unternehmen gründet, sagt, es ist ein Startup. Ein Startup ist aber ist ein besonderer Typus von Unternehmen. Und wenn man das nicht möchte, es ist absolut okay. Ja? Also ich kann dir auch noch sagen, als letzter vielleicht Punkt, viele Leute, die ich aus der Branche kenne, die sich irgendwann mal denken, ja, eigentlich, weil ich habe so lange VC gemacht, ich würde gerne mein eigenes Startup gründen. Meistens sagen sie, aber ich habe noch keine Idee. Ja. Und das Nächste, was sie sagen, ist, und eigentlich würde ich es am liebsten ohne Venture gründen. Ja? Und auch das ist vollkommen okay. Also ich verstehe ja, dass man vielleicht sich diesen Stress nicht aussetzen möchte. Mhm. Das ist total in Ordnung, aber dann muss man auch nicht auf Veranstaltungen gehen, weißt du, so Matching-Veranstaltungen zwischen Venture und Unternehmen, ne? Dann ist es einfach falsch. Es gibt da andere Finanzierungsmodelle und auf die muss man dann sich konzentrieren und dann sind alle zufrieden. Okay. Weil das, was nicht geht, ist, dass man dann doch jemanden nimmt und dann die ganze Zeit dagegen arbeitet, gegen die Interessen des Venture-Fonds. Ja. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du brauchst Leute, die wirklich auf ein Ziel gemeinsam arbeiten. Und das war, glaube ich, also wenn ich rückblicke, am Anfang von meiner Venture-Zeit war diese Klarheit auf allen Seiten nicht da. Ne? Also man hat auch damals noch mit so Hybrid-Finanzierungen gearbeitet, wie stille Beteiligungen oder sowas. Und das hat natürlich doch noch mehr verwirrt, ne? Weil man also der Exit war so, ja, es kann sein, aber es muss nicht sein. Also man war sich nicht klar. Mhm. Das ist inzwischen weiß jeder, wie das funktioniert. Okay. Und dass wir das Geld erst zurückzahlen können, wenn wir die Unternehmen verkauft haben. Anders hast du keine Geldquelle. Ja. Ne? Es ist einfach so.
Also Erwartungsmanagement auf beiden Seiten sollte man betreiben.
Ja, genau.
Ah. Ja. Sehr schön.
Und das tut manchmal weh, weißt du, wenn du so jemanden so ein bisschen enttäuscht. Aber ich denke mir lieber so als und die wissen und die nehmen es mit und überlegen für sich, was will ich, als dass sie die ganze Zeit da rumhüpfen und jeder sagt, nee, eigentlich ja oder vielleicht dies, vielleicht das oder sie wundern sich, warum sie einen anderen Businessplan sehen wollen oder warum. Aber das ist die Erklärung und die ist ganz banal. Ja. Ja.
Super, Isabel, ich hätte jetzt noch so viele Fragen auf meinem Zettel, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Aber ich danke dir sehr, sehr für deine offenen Worte, für deinen Erfahrungsaustausch auch an dieser Stelle, weil du ja schon echt so viele Stationen durchlebt hast und jetzt natürlich irgendwie die Kirsche auf der Torte mit GetFund. Damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Durchhaltevermögen natürlich, was ihr schon gezeigt habt und natürlich, dass ihr die Next Big Startups in Europa auch identifiziert und finanziert.
Ja, die Kirsche, die kommt dann, wenn wir den Fonds zurückbezahlt haben, erfolgreich und so. Das ist dann, aber darauf werden wir uns jetzt konzentrieren, ne? Und ich freue mich auch total drauf und ich freue mich eben auf die neuen Gründerinnen und Gründer, mit denen wir arbeiten werden. Ne? Das ist das, was so viel Spaß macht und so, wo du wirklich spürst, wie du Mehrwert schaffst. Das ist, also wir hatten jetzt so ein DD diese Woche und das da bin ich wieder. Das gibt so viel Kraft,
Ja.
Dann geht der Rest auch noch, die ganze Administration, die man auch noch regeln muss.
Genau. Und
also vielen Dank, Christina. Das hat Spaß gemacht. Den Rest machen wir dann
auch.
Zur zweit.
Danke dir.
Ja, tschüss. Ciao.
Dir hat die neue Episode von Female Founders gefallen? Dann abonniere und bewerte uns auf Spotify oder Apple Podcasts und hilf somit, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib uns gerne unter podcast@femalefounders.digital.